SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Hallo zusammen. Mensch, Mensch, bin ich gerade noch rechtzeitig fertig geworden mit dem Podcast. Zeitdruck kennen wir alle. Tut in Maßen auch mal ganz gut. Aber was, wenn der Druck gar nicht mehr aufhören will, einfach alles zu viel wird? Dieses Gefühl haben offenbar gerade richtig viele.
Aussagen, wie funktionieren müssen, in Gesellschaft bestehen müssen, es hat so zugenommen, dieses Thema. Und ich erlebe auch rundherum Menschen und auch Schülerinnen und Schüler mehr unter Druck.
Andrea Porz leitet die psychologische Beratung im Studierendenwerk Koblenz. Sie kennt die Gründe und erzählt sie uns gleich, warum gerade unter Studierenden psychische Probleme wie Versagensängste immer stärker um sich greifen. Wenn eine Aufgabe Angst macht, weil sie zu groß erscheint, ist ja ein bekannter Trick, sie in viele kleine Schritte zu zerlegen, die einzeln deutlich machbarer wirken. Genau das passiert auch bei der Teilqualifizierung. Hier wird eine mehrjährige, komplette Ausbildung in kleinere Schritte zerlegt. Wie das geht und für wen das geeignet ist, hören wir gleich. Und passend zur närrischen Zeit lernen wir einen jungen Gründer aus Koblenz kennen, der eine Antikaterpille entwickelt hat. Ein bisschen auch im eigenen Interesse.
Wir haben oft nach dem Feiern Sportdrinks zu uns genommen, Pulver in Wasser aufgelöst und das hat mir immer irgendwie semi geschmeckt. Und dann kam irgendwie die Idee, dass es doch auch geschmacksneutral gehen muss.
Den Weg von dieser Erkenntnis bis hin zum fertigen Produkt erzählt er uns hier in dieser Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz. Burnout statt Bachelor. Mit diesem Ziel wird kaum jemand ein Studium beginnen, doch immer öfter kommt es so, wie die Statistik zeigt. Nämlich, dass mittlerweile sogar die Mehrheit der Studierenden mit psychischen Problemen kämpft oder auch richtig krank wird. 65% waren es demnach 2021, also noch in der Corona-Pandemie. Aber auch im letzten Jahr sagten fast 70% in einer Forsa-Umfrage, dass sie sich gestresst und emotional erschöpft fühlen. Untermauert wird das von der wachsenden Menge an Antidepressiva, die Studierende laut Krankenkassen verschrieben bekommen. Die psychologischen Beratungsstellen der Unis und Hochschulen werden entsprechend überrannt, wie auch die in Koblenz, die Andrea Porz leitet. Sie habe ich gefragt, wann das Problem so groß wurde. Kam das mit Corona oder schon vorher?
Also deutlich erinnere ich mich an einen Anstieg der Beratungsnachfragen mit der Umstellung auf Bachelor und Master. Da wurden Themen wie Leistungsdruck, auch finanzieller Druck, Druck insgesamt schnell fertig werden zu müssen, das war sehr, sehr häufig Thema. Das war schon mal so ein erster Knackpunkt. Was ich aber auch beobachte, ist, dass insgesamt das Thema Druck funktionieren müssen, in der Gesellschaft bestehen müssen, mehr und mehr Thema ist, wahrscheinlich nicht nur unter Studierenden.
Und wie schätzen Sie das ein? Ist der Druck tatsächlich gestiegen oder ist die Achtsamkeit gestiegen, die Selbstfürsorge, dass man darauf mehr Wert legt und schneller auch reagiert und sich Hilfe sucht als früher?
Ich glaube, das ist beides. Das eine ist, zumindest kommt es bei uns so an, aber auch in anderen Beratungsstellen, das zeigen auch alle ernstzunehmenden Studien drumherum, ist schon sowas wie ein Mehr an Druck in der Gesellschaft spürbar. Auch Leistungsdruck, was die Studierenden selber angeht. Das andere ist aber auch, Gott sei Dank, das Thema, ich nehme Beratung in Anspruch, so ein bisschen enttabuisiert. Also die Leute trauen sich auch eher, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Jetzt kommen wir mal auf die Corona-Zeit, weil Sie ja schon angedeutet haben, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Die war ja auch für Studierende echt heftig. Ständig auf einen Bildschirm starren, keine Treffen, keine Partys. Wie stark wird das denn in den Beratungen heute noch direkt thematisiert oder schwingt das eher so mit?
Also das schwingt in jedem Fall noch mit. Laut WHO gilt die Corona-Pandemie nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Aber bei einer Vielzahl von Studierenden zeigen sich auch jetzt noch seelische, ich sag jetzt mal, Gesundheitsnotstände. Und zwar auch in gravierendem Ausmaß. Ne? Also ganz allgemein kann man sich ja vorstellen, dass Studierende ohnehin in einer entwicklungspsychologischen, man könnte sagen, Übergangsphase sich befinden. Und wir wissen, alle Übergangsphasen sind immer ein bisschen wackeliger. Und Studierende aufgrund ihrer wirtschaftlichen, persönlichen Situation hatten auch zu der Zeit oder haben grundsätzlich auch eingeschränktere Ressourcen zur Bewältigung von Belastungen zur Verfügung. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Studentin, die jetzt, sagen wir mal, im 6. oder 7. Semester ist, zu Lockdown-Zeiten mit 20 oder so begonnen hat und in ein kleines Zimmerchen gekommen ist im Wohnheim oder so, aufgrund von Lockdown überhaupt gar keine Begegnungen hatte, also diese soziale Unterstützung von Peers, von einer Peergruppe auch gefehlt hat, und die eben nur auf einen Bildschirm geguckt haben, keine echten Bindungen hatten und auch die Hochschulen zudem über Semester nicht von innen gesehen haben. Das wäre ein Wunder, wenn das keine Nachwirkungen hätte, auch jetzt noch.
Jetzt könnte man zugespitzt sagen, Studieren macht depressiv. Stimmt so pauschal natürlich nicht, aber Sie haben es ja jetzt gerade auch angesprochen. Oft gibt es Geldsorgen oder einfach Unsicherheiten, was die Finanzierung angeht und dann dieser Prüfungsdruck. Es gibt schon Besonderheiten, oder, in dieser Lebensphase, die das Risiko erhöhen können.
Ja, also es ist anders als in Schule, wo sozusagen der Alltag strukturiert und zum großen Teil auch vorgegeben ist. Es ist aber auch anders, als im Arbeitsleben zu stecken, auch klarere Alltagsstruktur, klarere Vorgaben. Im Studium geht es darum, alles selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst auch immer wieder disziplinieren zu müssen. Ich finde diesen Begriff entwicklungspsychologische Übergangsphase, die eben wackeliger ist als andere Situationen, finde ich schon sehr passend.
Wir haben es ja vorhin auch schon gestreift, dass nicht nur aus den Unis diese Probleme gemeldet werden, auch unter Berufstätigen steigt der Anteil derer, die sich aus psychischen Gründen krank melden. Auch an den Schulen haben die psychischen Probleme zugenommen. Hier spielt die Isolierung der Corona-Zeit wohl auch definitiv eine Rolle. Was passiert denn hier? Geraten wir in eine Art kollektives Burnout oder reden wir mehr drüber als früher und es ist unterm Strich eine gute Entwicklung?
Also ich erlebe das, ich bin ja seit 1996 dabei, jetzt nur noch mal auf Studierende bezogen, aber ich kriege ja auch von der Welt rundherum was mit, dass in der Beratung selber Aussagen, wie funktionieren müssen, in Gesellschaft bestehen müssen, es hat so zugenommen, dieses Thema. Und ich erlebe auch rundherum Menschen und auch Schülerinnen und Schüler mehr unter Druck. Und ich glaube schon, dass diese 4 Pandemiesemester oder die Zeit in der Pandemie, aber auch die aktuellen Krisen rundherum, Klimakrise, Kriege und so weiter, das hinterlässt Spuren. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch was tun können, um insgesamt die Stimmung oder sagen wir mal die Atmosphäre ein bisschen schöner hinzukriegen. Wir, gerade auch wir, die in verantwortlichen Positionen sind, sollten mehr gucken, dass wir für Hoffnungsideen sorgen könnten.
Hoffnungsideen, wie schön. Die versucht Andrea Portz den Studierenden zu vermitteln, die zu ihr in die psychologische Beratung kommen, vom Studierendenwerk Koblenz, wo sie beobachtet, dass der Druck unter Studierenden, aber auch insgesamt in der Gesellschaft wächst. Ein Weg, Druck rauszunehmen, eine vielleicht zu große Aufgabe in schaffbare Teile zu zerlegen, ist die Teilqualifizierung. Denn eine komplette Berufsausbildung dauert meist 3 Jahre. Kommt man gerade aus der Schule, passt das. Später im Leben hat man diese Zeit aber oft nicht mehr, will aber vielleicht trotzdem einen Berufsabschluss machen, als Weiterbildung oder Umschulung. Hier setzt die Teilqualifizierung der Arbeitsagentur an, mit Ausbildungsangeboten in mundgerechten Häppchen, um für den Arbeitsmarkt überhaupt fit zu werden oder im Unternehmen noch fitter zu werden. Klingt in der Theorie klasse. Die Praxis ist wie so oft ein bisschen komplizierter. Wolfgang Brauer berichtet.
So, guten Morgen zusammen. Starten wir gleich mal mit der Besprechung von unseren Übungsaufgaben. Frau Fischer, vielleicht möchten Sie die erste Aufgabe übernehmen.
Online-Ausbildung zur Kaufräume E-Commerce. Die Absolventen sind alle schon etwas älter als durchschnittliche Azubis und machen die Ausbildung als Teilqualifizierung. Also nicht zusammenhängend am Stück, sondern in mehreren Häppchen. So wie die 41-jährige Angela Fischer aus Mosbach.
Das finde ich so genial, weil als Alleinerziehende, das kann man dann sehr gut kombinieren, Kindererziehung, Haushalt und Lernen.
Angela Fischer hatte ursprünglich Schneiderin gelernt, aber es gab in ihrem Beruf nicht mehr genug Arbeitsplätze. Die Arbeitsagentur finanziert ihr jetzt seit 2 Jahren die Ausbildung in Etappen. Dazu gehören auch Praktika in Unternehmen.
Tourismus war das, dann Nähmaschinen und Secondhand. Das ist so ein innovativer Beruf. Sehr viele überlegen sich, ihre Waren online zu vertreiben. Deswegen habe ich da gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Wo ja bekanntlich händeringend Fachkräfte gesucht werden. Auch deshalb wurde die Teilqualifizierung eingeführt, erklärt Markus Falkner, Fachkräfteberater bei der IHK für die Pfalz.
Eine Ausbildung wird in sogenannte Teilschritte zerlegt. Das heißt immer mehrmonatige Lehrgänge, die dann mit einer Kompetenzfeststellung abschließen. Und am Ende besteht dann die Möglichkeit, dann den vollwertigen Ausbildungsabschluss zu haben.
Das ist einerseits attraktiv für Menschen, die arbeitslos sind und zum Beispiel aus familiären Gründen keine Vollausbildung machen können. Aber auch für Migranten, um einen hier anerkannten Ausbildungsabschluss zu erwerben. Ebenso bekommen Angelernte in der Industrie innerhalb des Unternehmens neue Chancen, ihre Position oder ihr Gehalt zu verbessern.
Das ist natürlich eine super Sache, einmal für die Teilnehmer, die mehr Verantwortung übernehmen können und auch für das Unternehmen natürlich, weil sie die Mitarbeiter dann breiter einsetzen können.
So können sich Unternehmen die Fachkräfte selbst heranziehen. Nathalie Öhme vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft versucht, Kandidaten und Unternehmen mit passgenauen Angeboten zusammenzubringen.
Wir werden jetzt zum Beispiel noch eine Unternehmensteilqualifizierung beginnen für die Automobilbranche, also Automobillieferant, damit diese an- und ungelernten Beschäftigten, statt in die Kurzarbeit zu gehen, die Möglichkeit bekommen, sich auch weiterzubilden und einen Teil der Berufsausbildung zu machen.
Noch allerdings ist das die Ausnahme. Die Kammern und Wirtschaftsverbände werben zwar für das Modell der Teilqualifizierung, aber nur wenige Firmen nutzen sie bislang.
Weil die Teilqualifizierungen für die Arbeitsabläufe zu lang sind. Wenn die Beschäftigte rausnehmen aus den Arbeitsprozessen, fehlen die da natürlich. Und wir versuchen da wirklich sehr individuell passende Angebote anzubieten.
Denn Teilqualifizierte können ein großer Gewinn für die Betriebe sein. Wer solche Kurse macht, kann auch in höherem Alter noch einen Facharbeiterbrief erlangen und hat bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So wie Angela Fischer aus Mosbach, deren Modulausbildung noch ein Jahr dauert.
Ich nähe leidenschaftlich und mein Traum wäre, eine eigene Kleidermarke zu haben und die auch online zu vertreiben. Und das, was ich jetzt lerne, das ist wirklich sehr wichtig.
Einer, der sich beruflich mehr als selbst verwirklicht hat, wurde gerade 70. Pop-Titan Dieter Bohlen hat's ordentlich krachen lassen. Und als Kirsche auf der Geburtstagstorte bekommt er unseren nie ganz ernst gemeinten Brief der Woche. Sabine Geipel gratuliert.
Lieber Dieter Bohlen, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Dabei bist du ja schon super happy. Hast dir zu deinem 70. mal selbst eine mega Party gegönnt. Berlin, Potsdamer Platz mit Popmusik, Promis und Pyro. Mensch, Dieter, 70 Jahre und fit wie ein Turnschuh, das ist echt hammermäßig. Von Rente keine Spur, ja selbst von Alter keine Spur. Ewig jung geblieben, blond braun gebrannt im Lederjackett wirbelst du fast faltenlos durch die Nacht. Dabei hättest du in deinem Alter deinen Geburtstag ja durchaus etwas ruhiger angehen können. Vielleicht mit einem kleinen Workout morgens, nach dem Frühstück dann 1, 2, maximal 3 Akkorde auf dem Flügel klimpern, um dann vielleicht in Ruhe die goldenen Schallplatten zu streicheln. Da ist bei dir ja eine schöne Sammlung zusammengekommen in all den Jahren. Wie auch in anderen Bereichen. Ich sag nur Erika, Nadel, Verona, Estefania. Ich hoffe ja mal, sie alle und viele deiner 6 Kinder haben wenigstens angerufen und dir gratuliert zu deinem Runden. Auch wenn deine aktuelle Freundin Carina ja immer meckert, dass sie Sherry Sherry Lady als Klingelton echt nicht mehr hören kann. Dabei gehört er doch zu dir wie das Camp David-Shirt unterm Hoodie. Ja, ja, lieber Dieter, du bist dir halt in vielen Dingen treu geblieben. Aber ich finde ja, du bist doch ein bisschen altersmilder geworden. Sprüche wie »Du klingst, wie wenn ein Schaf an einen Elektrozaun pinkelt« oder »Dein Talent liegt bei Null und da habe ich noch aufgerundet«, die habe ich nun schon länger nicht mehr von dir gehört. Solltest du auf deine alten Tage doch noch sowas wie Vogue geworden sein? Wir lassen uns einfach mal überraschen, wenn dieses Jahr Deutschland sucht den Superstar in die 21. Staffel geht. Mit dir, dann vielleicht in Altersteilzeit. Es grüßt dich ganz herzlich, dein Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann ist unsere Fachfrau für den souveränen Auftritt, auch in kniffligen Situationen und damit auch für Angelika aus Weinheim, die ihren Kollegen, mit dem sie ein Büro teilt, echt nett findet. Aber mein Kollege hat eine kräftige Stimme, schreibt sie. Deshalb sind seine Telefonate lautstark. Er selbst merkt es wahrscheinlich nicht, aber ich fühle mich gestört. Was kann ich tun? Klarer Fall von Fremdwahrnehmung kontra Eigenwahrnehmung, meint Caroline Lüdemann und rät darum.
Das bedeutet dann aber doch auch, dass man, wenn man eben auf eine Verbesserung dieser Situation abzielt, erst einmal kommunizieren muss, dass etwas nicht so passt. Und deswegen muss man wohl zunächst mal aus seiner eigenen Sicht schildern, und zwar völlig vorwurfsfrei, was einen da vor Herausforderungen stellt, indem man so Sachen sagt wie, mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren, wenn du telefonierst. Ich glaube, ich brauche dafür einfach ein bisschen mehr Ruhe. Und dann könnte man auch fragen, ob es vielleicht denkbar ist, dass man da irgendwie einen Kompromiss finden kann, bei dem sich eben dann beide wohlfühlen. Weil das würde dann auch bedeuten, dass man durchaus bereit ist, auf den anderen zuzugehen, dass sich beide ändern, dass man das nicht nur von der anderen Seite verlangt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht kann man feste Telefonzeiten vereinbaren oder eine Idee, von der ich kürzlich gehört habe und die finde ich ganz interessant, dass der eine dem anderen eine rote Karte hochgehalten hat, wenn er zu laut gesprochen hat. Und dann wusste der sofort, oh, jetzt ist es wieder soweit, ich sollte mich ein bisschen zügeln. Es dauert sicher seine Zeit, bis man sich an solche neuen Gewohnheiten, also an dieses leiser Sprechen gewöhnt hat. Geduld ist da sicherlich erforderlich, um eine Zahl zu nennen. Man geht davon aus, dass es 66 Tage dauert, bis wir eine neue Gewohnheit etabliert haben.
Ein ähnliches Problem hat Thomas aus Germersheim, den die privaten Telefongespräche seiner Kollegin stören, die sie im Pausenraum führt. Er hätte in der Pause gerne seine Ruhe und hat das auch schon mehrfach angemerkt, im netten Ton, wie er schreibt. Ohne Effekt. Und Coach Caroline Lüdemann gibt hier auch zu bedenken, dass grundsätzlich allen frei steht, wie sie ihre Pause verbringen.
Nichtsdestotrotz gehört es sich schon, nur Dinge zu tun, die die anderen, die sich ja jetzt auch erholen möchten, nicht beeinträchtigen. Und dann würde es sich natürlich auch nicht unbedingt empfehlen, lautstark zu telefonieren. Da gibt es aber auch noch andere Dinge, wie beispielsweise dann ein Mittagessen zu sich zu nehmen, das noch lange irgendwie schwer in der Luft liegt. Das sind dann Dinge, die andere beeinträchtigen und die man dann eigentlich nicht tun sollte. Ich finde es schon richtig, den Kollegen zu sagen, dass es einem ein Bedürfnis ist, Ruhe zu haben. Wenn sie das nicht wissen, können sie darauf auch nicht Rücksicht nehmen. Gern völlig vorwurfsfrei formuliert in Ich-Botschaften, so nach dem Motto, ich verstehe, dass in der Pause private Dinge geregelt werden müssen, gar keine Frage. Zugleich würde ich gerne ein bisschen mehr Ruhe haben und mich erholen. Ich würde mich freuen, wenn wir das unter einen Hut bekämen. Ich befürchte aber auch, dass, wenn die Kollegen sich da irgendwie uneinsichtig zeigen und es genauso weitergeht, wir keine anderen Optionen haben und dann müsste man wahrscheinlich das eigene Ruhebedürfnis auf außerhalb des Pausenraums legen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Fasching, Fastnacht, Fasend oder Karneval, egal, es wird wild gefeiert und oft fließt der Alkohol dabei in rauen Mengen. Das Aufwachen am Morgen danach ist dann weniger lustig, wenn der Kater zuschlägt. Da helfen auch Antikatermittelchen, wie es sie mittlerweile in jeder Drogerie gibt, nur bedingt. Katerheld ist eins davon und was Besonderes. Nicht, weil es den Kater wegzaubert, sondern weil es in Koblenz von einem jungen Studenten erfunden wurde, der damit den Start-up-Preis seiner Hochschule gewonnen hat. Sarah Mauer hat ihn getroffen und auch seine Zielgruppe.
Was ich gegen Kater? Am besten nichts trinken. Und wenn man doch was trinkt, dann sollte man vielleicht am nächsten Morgen schön Hering essen.
Damit anfangen, womit man aufgehört hat.
Kauterbier.
Barfuß über den Rasen gehen.
Vorher richtig reinhauen, dann kann man auch ein bisschen mehr vertragen.
Ich verdünne alles mit Wasser.
Also entweder irgendwas mit Zucker wie Cola oder so eine Gemüsebrühe zum Beispiel.
Zwei Aspirin hilft auch.
Die Karnevalisten aus Neuwied haben viele Ideen, wie man dem Kater trotzen kann. Ob diese wirklich helfen oder besonders gesund sind, darüber lässt sich streiten. Der Koblenzer Student Max Wasser hat selbst schon einiges ausprobiert, was ihn schließlich auf seine Geschäftsidee gebracht hat.
Wir haben oft nach dem Feiern Sportdrinks zu uns genommen, Pulver in Wasser aufgelöst und das hat mir immer irgendwie semi geschmeckt und dann habe ich mich umgeguckt, was es noch so gibt und dann kam irgendwie die Idee, dass es doch auch geschmacksneutral gehen muss.
Ein Katermittel in Tablettenform zum Schlucken, das gab es bis dahin noch nicht. Und so begann sich Max Wasser zu informieren. Ein Jahr dauerte allein die Suche nach einem passenden Hersteller. Die Familie half bei der Finanzierung aus. Und dann brauchte er als junger Gründer ohne fertige Firma oder Großinvestoren im Rücken auch ganz praktische Hilfe.
Beispielsweise ist es jetzt so, dass der Papa sich bereit erklärt hat, irgendwie die ganzen Dosen zu versenden, wenn Bestellungen eingehen. Und meine Cousine beispielsweise hat Molekularmedizin studiert. Das heißt, die konnte mir am Anfang ganz viel helfen, als es darum ging, irgendwie den ersten Entwurf für die Tablette und die Inhaltsstoffe zu entwickeln. Meine Mitwohnerin, die alles irgendwie designt hat. Also viel Hilfe von Freunden und Familie.
Heute steht vor ihm auf dem Tisch ein kleines braunes Fläschchen mit silbernem Schraubverschluss. Darin 20 Tabletten Katerheld. Die Jury des Gründerpreises der Hochschule Koblenz hat er damit beeindruckt, erklärt Juror Matthias Wollweber.
Dieser Start-up-Preis hat normalerweise auch viele Start-ups, die wirklich erst noch im Ideenstadium sind. Also es ist schon eine Besonderheit gewesen. Hier ist jemand schon ins Risiko reingegangen, auch mit Investitionen, um dieses Produkt so zu machen, wie ihm das vorgeschwebt ist. Und erst als das Produkt in der Form auch für ihn rund war, hat er dann an einem Ideenwettbewerb teilgenommen.
Seiner Meinung nach ist Katerheld nicht nur eine originelle und erfolgversprechende Idee, sagt Wollweber. Er lobt auch, dass Max Wasser sich damit befasst hat, wie er sein Produkt regional produzieren und nachhaltig verpacken kann. Und mit der Partyszene gäbe es auch einen Markt. Zu viel versprechen will Max Wasser mit Katerheld aber nicht.
Wir möchten auf gar keinen Fall sagen, nehmt Katerheld und ihr könnt so viel Alkohol trinken, wie ihr wollt und euch geht's gut. Also um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das dient lediglich als Unterstützung. Das Wichtigste, um zu hydrieren, ist ja, Wasser trinken.
Also immer schön ans Zwischenwasser denken, nicht nur an Fastnacht. Das war SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Bis zum nächsten Mal.
1 gehört. SWR 1.